Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewusst gemacht. Mein Name ist Christoph Köhling und ich freue mich, Sie heute in die Welt der naturnahen Gartengestaltung zu entführen. Eine Welt voller Leben, Vielfalt und kleinen Wundern direkt vor unserer Haustür. Mit meinen heutigen Gästen sprechen wir darüber, wie Pflanzen, Insekten und andere Nützlinge ein harmonisches Ökosystem schaffen können, welche Herausforderungen der Klimawandel für unsere Gärten mit sich bringt und wie wir mit einfachen Mitteln nachhaltige und ertragreiche Gärten gestalten können. Herzlich willkommen, Susanne und Yannick. Vielleicht mögt ihr euch einfach mal vorstellen.
Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Wir sind Yannick und Susanne. Ich würde uns als Fotografen bezeichnen. Wir machen aber ganz viel um dieses Thema oder dieses Thema verbindet ganz viel von dem, was wir machen, nämlich auch kochen, eben unseren Garten gestalten und das alles dokumentieren und auch mit Lesern und Leserinnen teilen.
Ja, sehr schön. Zum Einstieg würde ich einfach gerne wissen, wie ihr euren Weg zu einem naturnahen Garten gefunden habt. Ursprünglich kommt ihr doch eigentlich aus Berlin, beziehungsweise habt lange im städtischen und urbanen Raum gelebt. Was hat euch dazu bewogen, aufs Land zu ziehen?
Also von mir auch nochmal ein Hallo. Wir haben zumindest 10 Jahre in Berlin gewohnt und sind dann mittlerweile 2018 aufs Land gezogen. Jetzt sind wir hier in Mecklenburg, also nochmal nordöstlicher. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Koblenz, Susanne aus der Nähe von Halle und zusammen waren wir erst in Berlin, haben als Hochzeitsfotografen gearbeitet und neben der Hochzeitsfotografie ist ein Foodblog namens Krautkopf entstanden und wir haben angefangen, Rezepte zu entwickeln, haben unsere Lebensmittel auf Wochenmärkten hauptsächlich gekauft und daraus unsere Gerichte kreiert. Und als das immer mehr wurde und der Balkon immer voller und man keinen Platz mehr hatte, sich zu entspannen und wenn man dann so wie wir mit den Lebensmitteln so nah verbunden ist, war dann der Wunsch, dass man eigenes Obst und Gemüse anbaut, sehr, sehr groß. Und durch eine tolle Fügung haben wir hier das Haus in Mecklenburg in einem ganz kleinen Dorf kaufen können und leben seitdem hier, ja.
Ihr habt gerade angesprochen, erst kam die Liebe zu den Lebensmitteln und ihr habt angefangen, Kochbücher zu schreiben und letztendlich seid ihr auf den Hof nach Mecklenburg gezogen. Habt ihr da schon überlegt, dass mit dem Umzug vielleicht ein Gartenbuch entstehen könnte? Oder kam das alles peu à peu?
Nee, eigentlich war das bei allen unseren Büchern nicht so, dass das unser Gedanke war. Also wir teilen zwar auf unserem Blog oder auf unserer Seite und auf Social Media gerne die Eindrücke oder eben auch damals unsere Rezepte. Aber wirklich dieses Bücherschreiben kam tatsächlich von den Verlagen. Also das war für uns eher so ein, okay, wow, das war nie unser Plan. Aber es ist natürlich eine tolle Möglichkeit, das alles zu sammeln und nochmal ganz anders zugänglich zu machen.
Als Fotografen sind wir ja visuelle Menschen, das heißt, unsere Geschichten probieren wir schon mit unseren Fotos zu erzählen. Wir tun uns beide relativ schwer, das dann in Worte aufzuschreiben. Demnach sind wir nicht diejenigen, die sofort von sich aus sagen, so, wir müssen das jetzt in Schriftform bringen. Allerdings haben wir auch keine Lust, dann Fotobücher nur zu machen, sondern es soll halt auch ein starker Inhalt mit drin sein. Heißt, man recherchiert selbst, man setzt sich hin, reflektiert die eigene Arbeit und versucht es möglichst so aufzuschreiben, dass es eine Vielzahl an Menschen erreichen kann und auch verständlich ist.
Aber wie habt ihr angefangen, euren Garten zu planen? Habt ihr andere Ratgeber gelesen? Hattet ihr eine gewisse Grundidee? Wie ist das eigentlich passiert?
Nein, also wir haben schon, gerade in der Zeit, als dann klar war, dass wir dieses Haus kaufen können und dann noch viel Papierkram zu erledigen war, das war im Winter, bevor wir dann wirklich hier sein konnten, haben wir tatsächlich einige Ratgeber gelesen, gerade auch zum Thema Permakultur oder auch Bauerngarten und so weiter und so fort. Und das klang auch alles ganz wunderbar. Ne? Alles soll heutzutage nur noch in Permakultur angelegt werden und das klingt alles so toll und so perfekt und so einfach. Und wenn du dann wirklich vor Ort bist und beobachtest, merkst du, okay, da bedarf es schon einiges an Wissen, um eben genau diese Abläufe in der Natur zu verstehen und auch damit arbeiten zu können. Und uns hat es auf jeden Fall sehr geholfen, dass wir abseits von dieser Literatur, die wir durchgeackert haben, auch hier vor Ort eine ganz tolle Biogärtnerin haben, bei der wir mehrere kleine Praktika gemacht haben und aktiv mit dabei sein konnten und Dinge direkt umsetzen konnten, erfahren konnten, lernen konnten und eben auch die Probleme, die sich dann hier und da einstellen, mitzubekommen und dann fernab von diesen ganzen Ratgebern, die das manchmal doch alles ein bisschen einfach darstellen, da ein bisschen Realität reinzubringen, weil dieses Erfahren und Machen und Beobachten ist viel mehr wert als Lesen.
Wie würdet ihr denn das Konzept von eurem Garten beschreiben? Also ist es letztendlich eine Permakultur geworden oder ist es ein klassischer Bauerngarten?
Es ist sehr schwierig, irgendwie da Schubladen aufzumachen. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass es um Gärtnern geht. Das heißt, wir greifen ein in diesen Lebensraum und wir formen den so nach unseren Wünschen oder Bedürfnissen. Und dann kann man sich orientieren an dem, was die Natur für sich macht und daraus Prozesse kopieren, Prozesse mit einbinden. Ob das denn jetzt was ist, was auch in der Permakultur gemacht wird oder in einem Bauerngarten, das sind ja alles Dinge, die sich teilweise überschneiden. Heißt, wir setzen da gar kein Label drauf und ich finde, man muss da auch nicht unbedingt was setzen, sondern ich glaube, so ein naturnahes trifft es vielleicht von all den Bezeichnungen am nächsten.
Und das Schöne ist ja, dass wir hier relativ viel Raum haben, um uns auszuleben, was aber auch bedeutet, dass der Garten in ganz viele unterschiedliche Bereiche geteilt ist, die eben auch einen unterschiedlichen Nutzen haben. Also der Gemüsegarten ist dann wirklich rein auf Ertrag ausgelegt. Und auch wenn wir da natürlich mit Mischkulturen und auch vielen Elementen, die man eben in einem Bauerngarten oder einer Permakultur findet, arbeiten, ist es halt eine Ertragsfläche. Und drumherum gibt es aber eben ganz viele andere Bereiche. Also es gibt wirklich Bereiche, die komplett naturbelassen sind, die komplett wild vor sich hin wachsen dürfen. Es gibt Blühwiesen, es entsteht eine Obstwiese und so ist das ganz unterschiedlich gegliedert.
Ja, spannend. Welche Rolle spielen Nützlinge in eurem Garten? War das für euch am Anfang ein Thema? Und was haben wir uns eigentlich unter dem Begriff Nützlinge vorzustellen?
Ja, das ist ja prinzipiell schon mal so eine schöne Sache. Fangen wir mit dem bösen Feind an, dem Schädling, der genauso Lebewesen ist wie der Nützling. Also das sind rein wir Menschen, die für diesen Zweck entscheiden, was ist für uns ein Schädling, was ist für uns ein Nützling. In dem Moment, wenn der Kohlweißling unsere Kohlpflanzen als Raupenpflanze nutzt und unsere tollen Kohlköpfe zerfrisst, ist es für uns ein Schädling und wir wollen ihn loswerden. Aber im Ökosystem hat auch der Kohlweißling seine Bedeutung. Allerdings gibt es natürlich für uns auch Insekten oder Lebewesen, die nützlicher sind oder schädlicher sind. Und das war von uns aber auch von Anfang an das Wichtigste, dass wir versuchen, ein Ökosystem zu schaffen, in dem es, ich sag mal, ein Gleichgewicht gibt. Das klappt mal mehr, mal weniger, aber das ist sozusagen so unser Wunsch von Anfang an gewesen, dass wir versuchen, vielen Lebewesen hier ein Zuhause zu geben, Futterpflanzen und auch Nistplätze zu bieten, sodass die Natur oder die Lebewesen das selbst regeln können und es nicht zu einer Überpopulation von sogenannten Schädlingen kommen kann.
Aber man muss ja schon sagen, gerade wenn man anfängt zu gärtnern und eben sich erstmal in die ganze Materie einarbeiten muss und du erstmal erleben musst, was ist denn jetzt für dich ein Schädling und was ein Nützling, haben wir schon auch damit angefangen, dass einem erstmal die sogenannten Schädlinge ins Auge fallen. Mhm. Dass du nämlich deine 7 Fenchelpflänzchen reinsetzt und Tag für Tag eine nach der anderen auf einmal im Boden verschwindet, weil sich die Wühlmäuse diesen Fenchel holen und du stehst am Ende ganz ohne Fenchel da. Und dann denkst du schon so, Mann ey, was soll das bitte? Und klar, dann überlegt man im nächsten Schritt, was kann ich denn jetzt tun, damit diese Wühlmaus mir nicht meine ganzen Fenchel wegfrisst? Dann pflanze ich jetzt eben 7 Fenchel oder pflanze ich die eben nicht in einer Reihe, dass die Wühlmaus sich schön eins nach dem anderen holen kann, sondern pflanze sozusagen Störelemente dazwischen oder eben andere Pflanzen, die dann die sogenannten Schädlinge nicht so gerne mögen, den Geruchssinn stören oder was auch immer, um abzulenken. Und so entsteht dann eben auch viel mehr das Bewusstsein, mit eben Nützlingen, die man anlocken möchte, die man in den Garten bringen möchte, entgegenzuwirken. Und ja, das ist sehr spannend und so ein riesen Wissensfeld. Deswegen, wir würden uns auch nicht als Gartenexperten bezeichnen, weil wir uns so am Anfang fühlen, das alles zu verstehen. Und das macht das Thema auch so interessant, weil es einfach nie endet, glaube ich.
Ja, du hast es gerade angesprochen, um sogenannte Schädlinge zu bekämpfen. Gibt es bestimmte Pflanzen oder Strukturen, die hilfreich sind, ohne zu anderen drastischen Mitteln zu greifen? Was könnt ihr da so für Tipps geben?
Also prinzipiell Gift oder irgendwelche Köder oder sowas legen wir sowieso nicht aus, weil man sich damit meistens nicht so einen großen Gefallen tut. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Thema Schnecken. Ja, das ist ja so ein Horrorthema. Da fängt es ja auch schon wieder an, dass es schwierig ist, von den Schnecken zu reden, weil eigentlich wirklich schädlich sind nur ganz wenige Schnecken, wie eben die spanische Wegschnecke, die sich hier übermäßig vermehrt hat und dann zum Problem wird. Aber viele Schnecken sind total nützlich im Garten. Also die ganzen Häuschenschnecken, also was wir zum Beispiel Weinbergschnecken sind oder auch bestimmte Nacktschnecken wie die Tigerschnägel sind super nützlich, weil sie hauptsächlich abgestorbene Pflanzenteile fressen und wiederum auch die Gelege, also die Eier von den Nacktschnecken, die dann unsere Gemüsepflanzen auffressen. Und eben die möchte sich dann fördern. Und es ist auch vielleicht nicht unbedingt so sinnvoll, dann alle diese sogenannten Schädlinge entfernen zu wollen, weil die ja wiederum auch Futter für die Nützlinge sind. Das ist eben genau wieder dieses Gleichgewicht, was man dann schaffen möchte. Und ja, Schnecken wählen jetzt zum Beispiel auch zum Beispiel, dass Kröten oder Laufkäfer oder Spitzmäuse dann eben auch die Schnecken oder die Gelege fressen. Und das sind dann alles so Tierchen, die wir dann anlocken möchten und dementsprechend Unterschlupf bieten, Futter bieten. Und dafür sollte der Garten eben so strukturreich wie möglich sein.
Und gehen wir mal auf die Pflanzen. Man kann mit Kräutern zum Beispiel arbeiten, die durch ihre ätherischen Öle gewisse Schädlinge in Anführungsstrichen abhalten. Wenn wir jetzt unser Grundstück hier sehen, wir sind umringt von Feldern. Das sind zwar biologisch bewirtschaftete Felder, aber die werden trotzdem in Monokultur bewirtschaftet. Heißt, wenn wir so eine kleine grüne Oase bieten, wo sehr, sehr viele Obst- und Gemüsesorten vorhanden sind, dann bieten wir gleichzeitig auch einen menschengemachten Magnet. Also das Paradies ist dann nicht nur für uns, sondern auch für die ganzen Lebewesen interessant. Und wenn wir jetzt im Endeffekt wirklich wie in der Monokultur ein Feld komplett mit Kohl machen, dann locken wir natürlich genau die Spezialisten für die Kohlpflanzen an. Wenn wir jetzt allerdings neben dem Kohl noch ganz andere Pflanzen setzen, die Duftstoffe mit sich bringen, dann locken wir diese Kohlfalter ab von den Pflanzen oder man setzt gezielte Opferpflanzen ein, so nennen wir das. Zum Beispiel eine Kapuzinerkresse. Und wenn die Raupen da was zu futtern haben, heißt, wir können unsere Kohle behalten oder einen Großteil davon. Und so probieren wir halt immer dann, wenn Probleme auftauchen, zu überlegen, warum sind die Probleme überhaupt da und was kann man dagegen tun.
Ihr schafft Lebensräume für die Nützlinge. Was genau macht ihr da? Baut ihr selber Insektenhotels, schafft Totholzhaufen? Ihr habt jetzt gerade Blühwiesen angesprochen.
Also prinzipiell ist ja dieses Insektenhotel das Sinnbild für Lebensräume schaffen, aber eigentlich versuchen wir das schon auf natürlicherem Weg, also so strukturreich wie möglich, heißt eben für uns, dass die Materialien, die sowieso im Garten anfallen, also im späten Winter oder im Frühling fallen dann halt Zweige, Äste und sowas an, im Herbst fällt Laub an. Und das sind alles solche Sachen, die wir sammeln. Es gibt bei uns eben aufgrund der Größe des Gartens genug Möglichkeiten, dort kleine Haufen anzulegen, die dann eben aus den Zweigen bestehen, die mit Blättern wiederum geschichtet werden. Wir haben hier Fichtenzapfen, die noch dazwischen kommen. Wir haben Totholzstapel. Totholz ist ja sowieso der Lebensraum schlechthin, was die Artenvielfalt angeht. Also ich glaube, es gibt keinen Lebensraum, der so reich bevölkert ist, wo sich auch Mooseflechten, Pilze und diese ganzen Kleinstlebewesen und Mikroorganismen dran befinden. Und so versuchen wir halt, solche Bereiche zu schaffen. Und eben auch aufgrund der Größe unseres Gartens kann es hier eben auch Bereiche geben, wo halt nur Brennnesseln wachsen. Oder es gibt auch Bereiche, wo dann der Giersch sich ausbreiten kann oder wo Disteln wachsen dürfen. Und das sind halt alles super wichtige Futterpflanzen, die bei uns dann halt einfach ihren Platz finden und hier sein dürfen.
Das heißt, man muss nicht unbedingt viele Sachen einkaufen, um einen naturnahen Garten zu schaffen. Und vielleicht waren da jetzt auch schon einige Ideen dabei, die man jetzt im ersten Moment nicht auf dem Schirm hatte. Der Klimawandel begleitet uns. Wir haben immer mehr mit Wetterextremen zu kämpfen. Wir haben veränderte Niederschlagsmuster und im Sommer oft Dürreperioden. Was glaubt ihr, was naturnahes Gärtnern für einen gesunden Boden ausmacht? Was ist da eure Erfahrung?
Ich fange mal an, weil das Thema ja ziemlich komplex ist und suche mir einen Bestandteil raus. Ich weiß, Susanne will mit Sicherheit auch noch dazu was sagen. Was wir bisher noch nicht gesagt haben, ist, dass unser Boden nicht versiegelt ist, aber trotz alledem bedeckt ist. Das heißt, was wir hier nicht haben, sind große Flächen, die gepflastert sind und so weiter. Heißt, da haben wir jetzt auch kein Problem, dass Wasser stehen kann. Wir haben Rasenflächen und wir haben Wiesenflächen. Und wenn man den Vergleich von einem Rasen zu der Blühwiese zum Beispiel sieht, dann wird der Rasen schon mal schwammig. Das habe ich in der Wiese nicht, weil sie ganz anders aufgebaut ist und auch ganz anderen Wasserbedarf hat. Und diese Geschichte mit dem bedeckten Boden betrifft jetzt zum Beispiel die Gemüsebeete. Die sind bei uns gemulcht, heißt auch da erodiert der Boden nicht weg durch starken Niederschlag, sondern das Wasser kann sich absetzen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die diese starken Niederschläge angeht.
Und was ist mit Dürren? Du hast ja jetzt viel über Niederschlag gesprochen. Das hängt vermutlich mit Mecklenburg zusammen. Habt ihr auch Probleme mit zu wenig Wasser im Sommer?
Also den Boden zu bedecken, sorgt nicht nur dafür, dass er besser Wasser aufnehmen kann, sondern eben auch, dass er besser Wasser speichert, dass Wasser weniger schnell verdunstet. Das ist eben bei uns in den Gemüsebeeten so. Und auch in anderen Bereichen bei uns im Garten, also auch bei den Staudenbeeten, versuchen wir eben den Boden bedeckt zu halten, was ja jetzt nicht nur durch Mulch passieren muss, sondern eben auch durch diese im Gemüsegarten wiederum Mischkultur, dass du eben Pflanzen miteinander kombinierst. Die einen wachsen unten und bedecken den Boden, die anderen können daraus herauswachsen und sind geschützt durch diese Bodendecker. Und so sorgt eben dieses Zusammenspiel dafür, dass eigentlich beides im besten Fall ganz gut reguliert werden kann. Sowohl eine Trockenheit, eine längere, als eben auch übermäßiger Niederschlag. Also das alles hängt eigentlich von dieser Bodengesundheit ab und die ist sozusagen oberste Priorität.
Habt ihr einen ultimativen Tipp für Hobbygärtner, die sich mit einem naturnahen Garten beschäftigen wollen und sagen, ich reiß jetzt meine Annabelle-Hortensie raus, das bringt mir gar nichts für Schmetterlinge, Wildbiene und Co. Was wäre so euer wichtigster Tipp in die Richtung?
Der ultimative Tipp ist für mich beobachten und machen. Und nur eingreifen, wenn es halt wirklich nötig ist. Und Geduld bewahren, finde ich. Eigentlich ist Geduld bewahren der beste Tipp. Nicht zu schnell eingreifen, sondern in die Natur vertrauen, dass sie es regelt. Und wenn man merkt, okay, es besteht ein Ungleichgewicht, dann kann man sich damit auseinandersetzen, was jetzt zu tun ist.
Also naturnaher Garten ist ja auch immer irgendwie relativ, ne? Also der eine macht da draußen einen Gemüsegarten, der andere macht eine Wildwiese. Also demnach gibt es nicht mehr Tipps.
Jede Region verhält sich ja auch irgendwie anders. Also in Norddeutschland oder Süddeutschland ist es natürlich ganz unterschiedlich mit Niederschlägen oder Sonnentagen. Im Ruhrgebiet haben wir viele versiegelte Flächen und dadurch kann das Wasser schlechter ablaufen.
Das wird, finde ich, auch sehr unterschätzt von wegen naturnah und artenreich, dass man auch schon so viel damit erreichen kann, indem man einfach seinen Rasen nicht englisch kurz hält, sondern auch mal wachsen lässt, zumindest in Bereichen, die man jetzt nicht ständig begeht. Und wir haben zum Beispiel eigentlich gar keinen richtigen Rasen. Also bei uns ist alles mit Wildkräutern durchsetzt. Die ganze Saison hinweg blühen da unterschiedlichste Sachen. Und das schafft schon so viel Nahrung für die Insektchen, ohne dass wir dafür groß was tun müssen. Nämlich ganz im Gegenteil. Oft ist es ja so, dass diese Gartenpflege, um dann einen ordentlichen Garten zu erhalten, so aufwendig ist und man damit mehr Schaden anrichtet als was Gutes. Weil ich finde Natur schön. Also deswegen darf es auch gerne natürlich sein. Ich brauche keinen englischen gestutzten Rasen, der dann im Sommer eben austrocknet.
Oder verbrennt komplett.
Genau, und auch nicht schön aussieht. Demnach sind allein solche Maßnahmen oder eben Maßnahmen sein zu lassen auch schon ein guter Weg.
Und was wir natürlich mit unseren Fotos zum Beispiel im Buch ja auch gezeigt haben, ist, dass ein naturnaher Garten keine verwilderte Brachfläche ist, sondern dass ein solcher Garten auch sehr, sehr hübsch sein kann und nicht irgendeine braune Distelfläche am Ende ergibt.
Ja, ich glaube, das ist gerade der wichtigste Punkt. Das nimmt so ein bisschen die Angst, glaube ich, dass man einen verwilderten und verlotterten Garten hat. Aber dass man auch bei kleinen gepflegten Gärten oder klassischen Gärten eine Ecke schaffen kann, ohne dass es irgendwie zu schrottelig oder zu unordentlich aussieht.
Ja, und man kann ja auch alles kombinieren. Ich kann ja auch sagen, ich baue mir einen Bereich auf, da habe ich meine Lieblingsdahlien und zwischendrin sitzen aber eine wilde Möhre oder eine Schafgarbe, die eigentlich im Wiesenbereich stark vorkommt. Und so mische ich mir sozusagen Kulturpflanzen mit natürlichen Arten aus meinem Umfeld. Und das haben auch wir gemerkt. Wir haben viele natürliche Sorten sozusagen, auch im Staudenbereich. Und wenn man dann hier in Wald und Wiese spazieren geht, findet man auf einmal selbst von diesen Sorten, die wir haben, dann die Urform und merkt, okay, die sind hier in ihrer natürlichen Umgebung. Also ist es auch eine tolle Pflanze, die wir bei uns im Garten etablieren können und die sich dann auch hier in der Region wohlfühlt.
Ja, ich habe auch gehört, ihr hattet dieses Jahr wie so ziemlich jeder Hobbygärtner auch ein großes Schneckenproblem.
Ja, auf jeden Fall.
Habt ihr ordentliche Verluste eingefahren?
Das geht so. Nee, die Verluste waren gar nicht so unglaublich stark, aber es war in einer Menge, wie wir sie vorher noch nicht kannten.
Die eine Sache ist ja eben Fressfeinde zu schaffen oder die sogenannten Schädlinge abzuhalten durch eine bestimmte Bepflanzung. Aber ein ganz wichtiges Thema bei uns ist auch, dass du grundsätzlich schon mal starke Pflanzen im Garten hast, was bei uns heißt, dass wir das meiste tatsächlich vorziehen, um dem schon mal vorzubeugen, dass je größer oder je stärker auch die Pflanzen sind, desto weniger anfällig sind sie eben für solchen Fraß von Schnecken oder anderen Tierchen, die das gerne essen. Und ja, dieses Thema Pflanzenstärkung ist bei uns auch wirklich ganz groß. Das heißt, dass die Pflanzen gesund in den Boden kommen sollen, dann eben auch ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden. Was bei uns dann auch heißt, dass wir eigene Jauchen, also Brennnesseljauche zum Beispiel ansetzen oder eben auch bestimmte Kulturen durch Ackerschachtelhalmbrühe stärken. Und genau, das ist noch eine weitere Maßnahme, um dem so ein bisschen vorzubeugen, dass überhaupt die Pflanzen anfällig sind für solchen Fraß.
Und ansonsten hat Susanne abgesammelt. Eimerweise jeden Abend Schnecken abgesammelt und in den benachbarten Wald getragen und dort wieder irgendwie ausgeschüttet. Wahrscheinlich sind sie dann über Nacht wieder in den Garten zurückgeklettert. Ich denke nicht, aber das war schon eine Menge an Schnecken, weil der Winter so warm war und auch es so ein feuchtes Jahr war, dass die wunderbar sich wohlgefühlt haben, überall in Deutschland.
Und putzige Laufenten wäre kein Thema für euch?
Ja, das ist ein schönes Thema. Es ist ganz spannend, weil auch bei irgendwie Kommunikation in Social Media, wenn man dann auf solche Probleme, die wir ja auch haben im Garten, also es ist ja nicht so, dass wir einen Garten haben, der einfach von sich aus schön ist und so läuft, sondern auch wir haben immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Und wenn dann Susanne einen Eimer mit Schnecken fotografiert und zeigt den auf Instagram zum Beispiel und sagt, oh je, Schneckenüberpopulation, ich muss absammeln, dann heißt es, kauft euch Laufenten. Und dann denke ich immer, ja, ist das dann sozusagen die Lösung? Also man schafft ein Lebewesen an, um was man sich ja auch kümmern muss, um ein anderes Lebewesen sozusagen in den Griff zu kriegen. Und ob es das tut, weiß man auch nicht. Also auch eine Laufente kann ja anfangen, in deinem Garten in Anführungsstrichen Schaden anzurichten. Das ist ja immer mit einem Prozess verbunden, also das ist ja dann eher ein Haustier, das ist ja kein wild lebendes Tier. Und bei unserer Umgebung hier gibt es genügend Fressfeinde in Luft und auch im Feld, die sich darüber freuen würden, wenn sie mal ein Laufentchen ab und zu auch kriegen könnten. Also dann ist es wahrscheinlich einfacher, die Schnecken abzusammeln, als sich, auch wenn das putzige Tierchen sind, um die Laufenten zu kümmern, die ja auch täglich was zu fressen haben möchten, wenn sie keine Schnecken essen. Wir haben zwei Kätzchen, die nicht unbedingt in einen naturnahen Garten passen, aber auch die haben wir aufgrund der Mäusepopulation im ersten Jahr sozusagen uns aufschwatzen lassen. Und sie sind uns sehr ans Herz gewachsen, aber sie bedeuten halt auch viel Arbeit und viel Pflege. Und
bringen auch Probleme im Garten.
Genau, ja.
Aber Thema für sich. Ja. Lassen wir unter den Tisch fallen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, Laufenten würde ich auch super finden, gerade weil es so fotogene Tiere sind.
Ja, die sind voll mega süß.
Ja, das wäre auch schön, aber Also wir haben auch damals über Hühner nachgedacht, nur muss ich wirklich sagen, dass mit den Katzen, so wie wir Tiere halten, haben wir gemerkt, wir sind da nicht so wie die Leute, die richtig vom Land kommen. Wir kommen beide auch aus kleinen Städten, also sind jetzt keine Großstädte, aber der Umgang mit Tieren läuft hier trotzdem anders. Wir betätscheln und betätscheln die halt viel zu doll und kümmern uns viel zu stark und denken, ach ja, die armen Katzen schaffen das ohne uns Menschen gar nicht, so wie der Mensch das ja immer sieht. Er möchte ja gerne Verantwortung für bestimmte Sachen übernehmen und ja, das passiert bei uns, bei den Tieren leider auch. Heißt, auch bei Hühnern oder so wäre die Anschaffung und dieses Ganze drumherum viel größer, als zu sagen, ja, ich mache das jetzt wegen Eiern.
Außerdem finde ich es wirklich schöner, dann die natürlichen Fressfeinde anzulocken. Und das ist ja auch ein ganz großes Thema von wegen naturnah und Bienen, wo dann die Biene aber die Honigbiene ist und eben nicht die Wildbiene. Also ich finde wirklich, Tiere in den Garten zu bringen, die dann auch eben das Ökosystem auf, finde ich, auch eine Art beeinflussen, die man vorher gar nicht so vorhersehen kann. Also dann ist das ein schöner, einfach gedachter Gedanke, dass ja die Laufente mein Schneckenproblem lösen könnte. Aber was es wiederum für Auswirkungen hat, weiß ich halt nicht. Also dafür bin ich irgendwie nicht Biologin. Und wie gesagt, dafür sind diese ganzen Zusammenhänge und Auswirkungen so komplex, dass es ein bisschen zu einfach gemacht ist, finde ich.
Es ist ja auch nicht damit getan. Also das ist ja auch so ein schönes Beispiel, die Stechmücke. Wenn man denkt, ja, wir haben eine Überpopulation, also muss ich zusehen, dass hier ganz viele Vögel sich ansiedeln. Und wenn ich mir die Vögel aber in den Garten hole, die halt keine Spezialisten sind und die alle Insekten fressen, fressen sie mir vielleicht ja auch die Insekten weg, die ich an einer bestimmten anderen Stelle wieder brauche, um meine Läuse in den Griff zu bekommen. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, dass es ziemlich komplex ist, dass man immer nur schauen kann, okay, was ist da, beobachtet, kann überlegen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Manche Dinge ergeben sich dann von alleine. Also wenn ich eine Läuseüberpopulation habe, wenn die Marienkäfer stark genug sind, ist die Population auch wieder vorbei. Und da müssen wir uns nicht drum kümmern. Und auch gerade so Läuse lassen sich relativ einfach mit Wasser abspritzen. Also es gibt so verschiedene Sachen, da muss man keine große Angst vor haben.
Ich habe bei uns im Sortiment ein Produkt gesehen, eine kleine Terrakotta-Kugel, die mit Stroh gefüllt ist und ein Zuhause für
Ohrensticker.
Ja, genau.
Ohrenkneifer.
Habt ihr sowas auch im Garten? Funktioniert das wirklich?
Weiß ich nicht, aber ich würde mal sagen, dass unser Garten groß genug ist und strukturell stark genug aufgebaut ist, dass es sowas nicht braucht. Also kann man machen. Also ne, so haben wir jetzt selbst nicht. Der Ohrensticker ist jetzt nicht das Ding, wo ich sage, der muss jetzt unbedingt... Nee, kann man auch nicht sagen.
Ja, der macht schon auch
bestimmte Sachen. Der macht viele gute Sachen,
also der macht, glaube ich, auch bei bestimmten Obstbaumschädlingen. Ja. Deswegen hängt man die dann gerne in die Obstbäume rein. Aber ja, also dadurch, dass wir ja auch eben nicht nur diese Strukturen im Sinne von, ich nenne das jetzt mal Abfallprodukten oder Sachen, die im Garten anfallen, sondern auch Pflanzen oder Samenstände, die jetzt nicht geerntet werden, auch stehen bleiben dürfen, schafft das halt so viele Strukturen und Unterschlupf, also gerade jetzt dann ab Herbst über den ganzen Winter, dass man da nichts noch einbringen muss, finde ich, in den Garten. Das kann man dann eben machen, wenn man nicht so viel Platz hat und nicht so viele wilde Ecken hat, dann ist sowas natürlich toll. Und oft sind ja diese Habitate, die man da aufstellt, ja auch für uns Menschen. Also, dass man genau weiß, wo man die Tiere beobachten kann. Und das ist ja auch was total Schönes. Aber ich brauche hier bei uns im Garten kein Igelhäuschen hinstellen, weil es gibt hier halt massenweise Unterschlupf für Igel. Aber es ist natürlich toll, wenn ich mir das an eine Stelle mache und weiß, hey, da wohnt auch ein Igel. Und dann kann ich den da auch sehen. Demnach finde ich, für uns Menschen ist das fast schon noch eine viel schönere Sache, um sich eben mit der Natur zu verbinden und den Tieren auch irgendwo nahe zu sein und sie beobachten zu können.
Ja, Susanne, das sind eigentlich tolle Schlussworte, die du gerade gesagt hast. An dieser Stelle würde ich gerne nochmal auf euer Buch hinweisen. Das heißt Zu den Wiesen vom naturnahen und artenreichen Gärtnern. Es ist ein stimmungsvolles Gartenporträt geworden mit viel praktischem Wissen und vor allem vielen stimmungsvollen Bildern. Wo kann man euer Buch kaufen?
Na, bei euch natürlich. Man kann es überall im Buchhandel kaufen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich lade Sie herzlich dazu ein, sich auch weiterhin mit nachhaltiger Gartengestaltung auseinanderzusetzen. Ich bedanke mich für das nette Gespräch und würde sagen, bis dahin bleiben Sie bewusst.